Chris Gardner lebt Anfang der 1980er Jahre in San Francisco und es geht ihm richtig schlecht. Er ist finanziell am Boden, seine Beziehung ist zerbrochen und er muss sich um seinen kleinen Sohn kümmern. Eines Tages sieht er einen roten Ferrari auf der Straße und in diesem Ferrari einen gut gekleideten Mann. Und er geht auf diesen Mann zu und fragt ihn: Was machen Sie beruflich? Und der Mann in dem roten Ferrari sagt: Ich bin Börsenmakler. Diese Begegnung ändert alles im Leben von Chris Gardner. Er fängt an, sich zu bewerben um ein unbezahltes Praktikum, zieht das durch. Währenddessen muss er mit seinem Sohn auf der Straße leben, schläft oft in obdachlosen Unterkünften. Und mit der Zeit wird er dann nach diesem Praktikum übernommen. Er baut seine eigene Investmentfirma auf und er wird tatsächlich hinterher zu einem Millionär. Eine einfache Begegnung mit einem Mann in einem Ferrari hat das Leben von Chris Gardner komplett verändert. Vielleicht kommt diese Geschichte euch bekannt vor. Vielleicht kennt ihr den Film Das Streben nach Glück mit Will Smith. Das ist diese Geschichte. Es ist eine wahre Begebenheit, die dort nachgespielt wird, wie eine einfache Begegnung einen Mann aus der Obdachlosigkeit hinführt und er wird hinterher Millionär. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Gebet und ich glaube, dass Gebet diese Art von Macht hat. Gebet ist die Begegnung mit deinem Vater, die dich verändert. Wenn ihr euch nur einen Satz heute merken wollt, dann ist es dieser Satz. Gebet ist die Begegnung mit deinem Vater, die dich verändert. Wenn ihr keinen Stift dabei habt, um das mitzuschreiben, steht es auch einfach schon als Überschrift dieser Predigt auf euren Gottesdienstblättern. Wir wollen uns mit dieser Wahrheit jetzt beschäftigen und wir wollen das in zwei Punkten tun. Der erste Punkt: Gebet ist Begegnung mit deinem Vater. Ich habe euch etwas mitgebracht. Was ist das? Ein Seil. Genau, ein nicht so dickes Seil, aber es ist immer noch ein Seil. Ein Seil. Und dieses Seil soll heute für die Beziehung stehen, die wir zu Gott haben. Also eine Begegnung kann man nur mit jemandem haben, zu dem man in irgendeiner Art und Weise Kontakt hat und eine Beziehung hat. Das heißt, dieses Seil hier steht jetzt für die Beziehung. Auf der einen Seite ist Gott, auf der anderen Seite sind wir Menschen. Es war einmal ganz am Anfang dieser Erde, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch perfekt war. Es war eine intakte Beziehung. Die Bibel beschreibt uns das. Ganz am Anfang waren Gott und Menschen in perfekter Beziehung zueinander. Gott hat den Menschen geliebt, der Mensch hat Gott geliebt und es war super. Sie sind miteinander sogar spazieren gegangen. Es war eine schöne, innige Zeit. Was dann passiert ist und was seitdem der Fall ist, das lässt sich nicht mit dieser, sondern mit der anderen Seite vom Seil besser zeigen. Wenn irgendjemand hinter einem Baum sitzt und das hier nicht sieht, dann sollte er jetzt hinter dem Baum hervorkommen. Diese Beziehung, die bis dahin intakt war und gut war, wurde zerbrochen. Diese Beziehung war nicht mehr intakt. Und das war nicht, weil Gott gesagt hat, okay, der Mensch ist mir egal, sondern weil genau das der Mensch gesagt hat. Er hat gesagt: Gott, du bist mir egal. Die Beziehung zu dir ist mir nicht wichtig. Ich möchte lieber meinen eigenen Weg weg von dir gehen. Und so ist diese damals intakte Beziehung zerbrochen, weil wir gesagt haben, wir wollen mit dir, Gott, nichts mehr zu tun haben. Und dieses Grundproblem hat sich nicht einfach in Luft irgendwann aufgelöst, sondern dieses Problem besteht bis heute. Jeder Mensch ist weit weg von Gott. Wir sind von uns aus nicht in der Lage, diese Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Und wenn du heute hier bist und du hast vom Christentum bis jetzt noch wenig oder gar keine Ahnung, dann ist das der große Unterschied, den es zu allen anderen Weltanschauungen und Religionen gibt. Weil alle anderen Religionen sagen dir: Gott ist irgendwo da unten, wir sind irgendwo hier, Gott ist irgendwo da oben, wir sind irgendwo hier unten. Und jetzt müssen wir bestimmte Dinge tun, um uns den Weg zu Gott raufzuarbeiten. Egal, ob es irgendwelche Säulen sind, die wir halten müssen, ob wir irgendwelche Dinge brauchen, irgendwelche Dinge tun, bestimmte Dinge sagen müssen. Alle werden dir das Gleiche sagen. Du musst dir den Weg zu Gott wieder erarbeiten, damit du in Beziehung mit ihm kommen kannst. Die Bibel und Gottes Wort sagt uns etwas komplett anderes. Sie sagt uns auch: Ja, Gott ist da oben und wir sind hier unten. Aber das Unglaubliche ist, Gott hat gesagt: Ich nehme den Weg auf mich. Ich mache mich klein. Ich komme zu den Menschen herunter, ich werde selber Mensch. Und so hat der Gott und Mensch, Jesus Christus, diesen Weg auf sich genommen, ist zu uns gekommen, um diese Beziehung wiederherzustellen. Dafür hat er das Leben gelebt, was wir leben sollten, um überhaupt vor Gott erscheinen zu können. Dafür hat er die Strafe, die wir dafür verdient haben, dass wir weglaufen von Gott, hat er auf sich genommen, am Kreuz von Golgatha. Und die herrliche Botschaft ist, jeder, der dieser Botschaft glaubt, der darf wieder zurückkommen in diese intakte Beziehung, in die Beziehung mit Gott. Der darf diesen Gott, den allmächtigen Schöpfer, darf er seinen himmlischen Vater nennen. Jesus Christus, als er auf dieser Erde war, vor 2000 Jahren, hat es im Markus-Evangelium so ausgedrückt. Er sagt in Markus 1, Vers 15, das lest ihr auch auf euren Gottesdienstblättern, dort heißt es, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist der Aufruf, den er gemacht hat, das ist der Aufruf, den wir seitdem die letzten 2000 Jahre machen. Dass wir sagen, tut Buße, das bedeutet nichts anderes als kehrt um, geht nicht mehr in diese Richtung, weg von Gott, sondern kehrt um, wieder zurück zu Gott. Und glaubt an das Evangelium. Evangelium heißt gute Nachricht. Glaubt der guten Nachricht, dass Jesus alles getan hat, dass wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Das heißt, wenn du das tust, wenn du darauf vertraust, dann darfst du in dieser intakten Beziehung mit Gott sein. Und erst dann ist Gebet etwas für dich. Das erste Gebet, was du sprechen solltest, wenn du noch kein Christ bist, wenn du Jesus noch nicht vertraust, ist: Herr, ich tue Buße, es tut mir leid, wie ich gelebt habe. Und ich danke dir, dass du alles getan hast, dass ich gerettet als dein Kind vor dir stehen darf. Ich lade euch ganz herzlich ein, wenn ihr Jesus noch nicht kennt, mit jemandem hier ins Gespräch zu kommen, der Jesus kennt. Mit ihm genau über diese Sache zu reden, weil das ist die wichtigste Sache, über die du überhaupt heute noch reden kannst. Mach diese Entscheidung fest, glaube an Jesus. Viele von uns haben diese Entscheidung einmal getroffen. Und wir sagen, ja, wir glauben an Jesus und wir stehen in dieser intakten Beziehung zu Gott. Und wir freuen uns hoffentlich darüber. Freuen wir uns darüber? Ja, wir freuen uns darüber. Einige freuen sich. Genau. Was das bedeutet, heißt auch, wir dürfen beten. Wir können beten zu diesem Gott, weil der Zugang zu ihm frei ist. Wir müssen ihn uns nicht irgendwie erarbeiten. Trotzdem ist es so, dass vielen von uns das Beten immer mal wieder schwerfällt. Und ich glaube, ein Grund liegt darin, dass wir Gebet vor allem als etwas erkennen, irgendwie Gott von unseren Plänen überzeugen zu müssen. Dafür brauche ich jetzt mal ein paar freiwillige Kinder und einen starken Mann, die hier nach vorne kommen. Die Kinder dürfen einfach nach vorne kommen. Hier, guck mal, hier sitzen schon drei. Sieht super aus. Einen starken Mann. Stark genug für drei Kinder. Sonst suche ich gleich jemand aus. Das. So, Jan, du hast es geschafft, du darfst nach vorne kommen. Ihr dürft mal das nehmen. So, ihr geht mal ein bisschen nach da. Und Jan geht jetzt auf die andere Seite. Und jetzt macht ihr mal ein Tauziehen. So, auf die Plätze. Fertig, los. Okay, Jan hat gewonnen. Sehr gut, danke für die Freiwilligkeit hier. Es kann manchmal sein, dass uns Gebet so vorkommt, dass wir denken, Gebet ist ein bisschen wie ein Tauziehen. Wir stehen auf der einen Seite, Gott steht auf der anderen Seite. Und dann wollen wir das eine und Gott will das andere. Und jetzt müssen wir uns anstrengen und alles dafür tun, Gott irgendwie von uns zu überzeugen und auf unsere Seite zu ziehen. Dieses Gottesbild ist nicht richtig. In so einem Bild kommt Gott rüber wie so ein reicher, knausriger Onkel, der überhaupt keinen Bock hat, uns irgendetwas zu geben. Zu dem wir kommen müssen, um ihn dann ehrfürchtig anzuflehen, dass er irgendwie mal was macht, aber eigentlich will er das ja gar nicht. Wer so ein Bild von Gott hat, und ich glaube, das kann vielen von uns so gehen, der wird wahrscheinlich nur in Notfällen beten und wahrscheinlich nicht besonders gerne. Aber das Schöne ist, unser Gott ist ganz anders. Er hat uns mehr als eindeutig bewiesen, dass er unsere Gebete gerne hört und dass er uns gerne gibt. Hätte er uns eingeladen zu beten, wenn er eigentlich gar nicht will, dass wir beten? Hätte er uns Worte gegeben, die wir beten sollen, in den Psalmen, im Vaterunser und sonst wo, wenn er eigentlich nicht will, dass wir gute Worte haben, um zu ihm zu kommen? Hätte er uns den Zugang zu ihm freigemacht durch Jesus Christus, wenn er eigentlich lieber ungestört wäre? Hätte er uns seinen Geist gegeben, der alle unsere Gebete perfekt macht, wenn er eigentlich gar nicht will, dass wir zu ihm kommen? Hätte er uns in seinem Wort Beispiel um Beispiel von erhörten Gebeten gegeben, wenn er uns eigentlich demotivieren will, zu beten? Nein, natürlich nicht. Gott, er liebt es, er lädt uns ein, er möchte, dass wir beten. Nicht, damit er einfach nur angebettelt wird und sich dabei gut fühlt, sondern weil er es liebt, Gebete zu hören und zu beantworten. Weil er ein guter Vater ist, weil er sagt, wer bittet, dem wird gegeben, wer anklopft, dem wird aufgetan. Es liegen so viele Versprechen Gottes auf dem Gebet. Er liebt es, wenn seine Kinder zu ihm kommen. Er ist kein knausriger, reicher Onkel, der dir nicht geben will. Ich brauche noch einmal, diesmal einen Papa und sein Kind. Zum Beispiel Andi und Hannes. Cool, dass ihr das freiwillig macht, richtig. Nice. So, Hannes. Ja, das, ich sage euch jetzt, was ihr machen müsst. Diesmal macht ihr kein Tauziehen, sondern das ist ein bisschen süßer. Ihr werdet euch jetzt gegenseitig am Seil zueinander ziehen und dann nimmt Andi Hannes mal in den Arm. Ja, genau. Das dürft ihr gern behalten, ja, ich brauch's nicht mehr. Ich wünsche uns, dass dieses zweite Bild von Gebet das Bild ist, was uns im Kopf bleibt. Dass Gott uns trotzdem zieht, auch wenn Hannes keine Lust hatte, gezogen zu werden. Dass Gott uns im Gebet begegnet, eine Beziehung zu uns hat und uns in den Arm nimmt. Dass Gebet kein Tauziehen ist, wo ich zu einem widerwilligen Onkel komme, sondern dass Gebet die Begegnung mit unserem lebendigen Vater ist, der uns in den Arm nimmt, der sich freut, dass wir da sind und der uns gerne zuhört und gerne gibt das, was wir brauchen. Gebet ist dabei aber kein Monolog. Gebet ist nicht nach dem Motto, ich komme jetzt zu Gott und dann quatsche ich ihn einfach voll und sage ihm einfach alles, was ich so weiß, sondern Gebet ist immer ein Dialog, Gebet ist immer ein Gespräch. Es ist immer zwischen zwei Parteien. Und zwar zwischen Gott und mir. Gott redet zu mir und ich antworte ihm. Und das ist auch die Reihenfolge, in der es funktioniert. Das haben wir im Evangelium gesehen. Jesus war derjenige, der zu uns gekommen ist, nicht wir zu ihm. Und das sehen wir in der Bibel am deutlichsten. Gott ist es, der uns sein Wort gibt und der uns Dinge sagt über ihn. Und wir dürfen darauf antworten. Deswegen haben wir auch in dieser Predigtserie zum Thema Gebet das Thema Bibellesen mit drin. Weil Gottes Wort der Anfang ist, worauf wir überhaupt erst reagieren. Der berühmte Prediger Spurgeon wurde einmal gefragt, was ist wichtiger, Bibellesen oder beten? Seine Antwort war, was ist wichtiger, einatmen oder ausatmen? Beides zusammen ist lebensnotwendig, vor allem für uns Christen. Wenn du also Gott begegnen willst, dann beginnt das damit, dass du sein Wort liest. Und wenn du heute hier bist, du hast keine Bibel, dann schenken wir dir gerne eine. Komm auf uns zu. Wir freuen uns, wenn du auch eine Gemeinde, eine Bibel hast, aber eine Gemeinde auch. Das gilt aber nicht nur dir, wenn du noch nie eine Bibel gelesen hast, sondern das gilt uns allen, dass wir im Gebet auf das reagieren, was Gott uns in seinem Wort schenkt. Stellt euch einmal vor, meine Frau Bernice würde mir einen 1200 Seiten Brief schreiben, in dem sie mir sagt, dass sie mich liebt, in dem sie mir sagt, was sie sich von mir im Haushalt wünscht, in dem sie mir sagt, was sie an mir stört, wie es ihr geht, und sie würde ihr ganzes Herz einfach mal ausschütten, alles was da ist, alles was sie mir jemals sagen wollte und will. Wie würde ich diesen Brief wohl lesen? Wahrscheinlich würde ich ihn nicht als reine Information lesen. So, ich markiere mir einige Stellen, die vielleicht irgendwie wichtig sein könnten und dann gehe ich unverändert weg. Ah, okay, sie liebt mich, kommt 30 Mal vor. Der Wunsch nach Küche aufräumen auch ein paar Mal. Und da redet sie noch irgendwie über ihre Sorgen, kann ich mir auch noch markieren. Und dann nehme ich mir vor, den Brief einmal im Jahr zu lesen, damit Bernice weiß, dass sie mir wichtig ist und dann lege ich ihn wieder zur Seite. So lese ich den Brief nicht, sondern der Brief würde etwas mit mir machen. Er würde mich beschäftigen. Wahrscheinlich würde er mich zwischendurch zum Weinen bringen darüber, dass ich sie in bestimmten Situationen nicht so geliebt habe, wie ich sie hätte lieben sollen. Er wird mich zum Staunen und zur Freude bringen, wenn sie mir sagt, wie sehr sie mich liebt. Ich werde jubeln. Er wird mich wahrscheinlich an einigen Stellen zum Nachdenken bringen. Manchmal müsste ich stoppen und erstmal überlegen, was sie damit genau meint. Aber wisst ihr, wozu mich der Brief am meisten bringen würde? Zu Bernice. Ich würde doch mit ihr darüber reden wollen. Über das, was ich nicht verstehe. Über das, was mich dabei bewegt. Über das, was mich freut. Über das, was mich stört. Und so weiter. Und hier sind wir beim Thema Gebet. Im Kern ist Gebet nichts anderes. Es ist die Antwort darauf, dass ich Gottes Worte wie von meinem Vater höre und darauf reagiere. Es ist die Antwort auf den 1200 Seiten Liebesbrief von unserem Gott, den er uns geschenkt hat. Er gibt uns, er sagt uns, wer er ist, was er möchte, worüber er sich freut, was er nicht gut findet, was er möchte, wie wir uns verhalten sollen ihm gegenüber. Er hat das alles aufgeschrieben, es steht alles hier drin. Es ist der große Brief, den dein Vater dir gegeben hat. Und du darfst darauf antworten. Der Weg ist frei, dass du sagst, was dich daran stört, was du daran gut findest, was du daran nicht verstehst. Nichts anderes ist Gebet. Such das Gespräch auf diese Art und Weise mit deinem Vater. Dass du etwas liest aus Gottes Wort und dann sagst, Vater, das hier verstehe ich nicht. Vater, das hier, das ärgert mich, da nehme ich Anstoß dran. Vater, das hier ist ja mega. Dass du darin schreibst, wie sehr du mich liebst, darüber kann ich nur jubeln und dann fängst du an, ein Lied zu singen. Auch Lieder können Gebete sein. Vater, das ist mir neu. Darüber muss ich erstmal länger nachdenken. Heiligkeit, was heißt das? Ewigkeit, da wirst du wahrscheinlich dein ganzes Leben drüber nachdenken können. Über Dinge, die dein Vater dir in seinem Wort sagt. Das ist übrigens genau das, was wir gerade in unserer Psalmen-Challenge machen. Wenn ihr noch nicht dabei seid, steigt gerne noch mit ein, geht noch 2 Wochen lang, wo wir jeden Tag genau das machen. Wir nehmen uns einen Psalm und Vers für Vers reagieren wir einfach darauf, was Gott uns schreibt. Und da werden Verse kommen, vielleicht hattet ihr schon welche dabei, wo ihr denkt, boah, das kann ich nicht ganz greifen. Das ist zu hoch für mich. Vielleicht sind da Verse dabei, wo ihr denkt, ja, genau so ist es. Der Herr ist mein guter Hirte, ich freue mich. Das war letzte Woche zum Beispiel dran. Oder Verse aus Psalm 51, wo ihr merkt, boah, ja, ich sollte auch meine Schuld vor Gott bekennen, so wie David es getan hat. Gebet ist nichts anderes als die Antwort auf das, was Gott bereits gesagt hat. Und das ist ziemlich einfach. Dafür musst du nicht Theologie studiert haben, dafür musst du keine perfekten Gebete sprechen können, sondern das kann jeder, wie ein Kind vor seinen Vater zu kommen und ihm zu antworten auf das, was er uns sagt. Wenn du so deinem Vater begegnest, dann wird diese Begegnung nicht ohne Veränderung bleiben. Wie bei Chris Gardner, der diesem Mann im roten Ferrari begegnet ist, wirst du, wenn du deinem himmlischen Vater begegnest, nicht ohne Veränderung aus dieser Begegnung herausgehen. Und deswegen kommen wir zum zweiten Punkt. Die Begegnung mit deinem Vater verändert dich. Vor einiger Zeit hat ein gläubiger Liederdichter und Poet gelebt, der einiges an Leid erfahren hat. Und sein Name war Asaf. Er war ein Mensch, der nach Gottes Geboten leben wollte, aber er hat zu einer Zeit gelebt, wir haben das gerade gelesen, als vielen Menschen um ihn herum egal war, was Gott sagt. Sie haben Gottes Gebote verachtet, sie haben sich lächerlich über ihn gemacht und in dieser Zeit ging es Asaf richtig schlecht und den Gottlosen um ihn herum ging es richtig gut. Und das fasst er in diesem Psalm 73 so zusammen. Und dann hat er gefragt, wie kann das sein, Gott? Ich bin dir treu und mir geht's dreckig, die anderen spucken auf dich und denen geht's richtig gut. Und er fasst das so zusammen in Psalm 73, Vers 13, den findet ihr auch auf euren Gottesdienstblättern. Ach, ich habe wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Also er sagt auf gut Deutsch, Gott, es scheint sich nicht zu lohnen, dir treu zu sein. Ich sollte doch lieber weg von dir laufen, so wie alle anderen es machen, dann wäre ich reich, dann würde es mir gut gehen, dann würde mich niemand beschimpfen oder auslachen. Und vielleicht kennst du solche Gedanken. Das Entscheidende ist, was Asaf dann danach gemacht hat. Er hat nämlich die Begegnung mit Gott gesucht und das lesen wir in Vers 16, auch auf euren Gottesdienstblättern. Dort schreibt er, so dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich, so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging, um ihr Ende anzuschauen. Asaf geht aus dem ganzen Leid, aus seinen Umständen gerade mal kurz raus, geht in den Tempel und begegnet dort Gott. Und er checkt in diesem Moment, mein Gott ist ein großer Richter, der allem Unrecht, was mir gerade passiert, einmal begegnen wird. Mein Gott ist ein wunderschöner Schatz, gegen den kein Reichtum der Welt ankommen wird. Mein Gott ist an meiner Seite, vor wem sollte ich mich fürchten? Und dann beendet er diesen Psalm ganz anders, als er angefangen hat. Vers 28 ist der letzte Vers, der steht auch auf euren Blättern. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setzt dich auf den Herrn, ja auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weitererzählen. Er geht hier in den Tempel, ein kurzer Moment in der Begegnung mit Gott, verändert alles. Aber Moment mal, was hat sich denn verändert? Hat Gott seine Umstände schlagartig auf den Kopf gestellt? Nein. Seine Umstände waren genau die gleichen. Die Gottlosen waren immer noch die Bösen. Sie waren immer noch die, die reich waren, die ihn ausgelacht haben. Aber seine Perspektive hat sich schlagartig verändert. Nicht seine Umstände, sondern seine Perspektive. Auf einmal konnten die gleichen Umstände im Licht der Begegnung mit Gott ganz anders aussehen. Vorher waren die gottlosen Menschen riesig und auf einmal ist Gott noch größer. Vorher war der Reichtum der Gottlosen verlockend und jetzt scheint die Begegnung mit Gott selbst noch verlockender zu sein. Die Begegnung mit Gott im Tempel hat für Asaf alles verändert und das gleiche Prinzip sehen wir in weiteren Geschichten, zum Beispiel bei Hiob. Hiob, dem wurde alles genommen. Dem ging es richtig, richtig schlecht. Seine Kinder sind gestorben, sein ganzer Reichtum wurde ihm genommen, seine Gesundheit wurde ihm genommen. Und er hadert mit Gott und er klagt zu Gott und sagt, Gott, wie kann das sein? Warum machst du das mit mir? Und dann bekommt er eine Antwort, ganz am Ende vom Buch, nachdem er Kapitel um Kapitel mit Gott gehadert hat und geklagt hat. Und was macht Gott da? Sagt er ihm, ja, also da war so eine Geschichte mit dem Teufel, deswegen geht es dir so schlecht? Oder sagt er, ja, das mache ich, damit ich es irgendwann aufschreiben kann, damit ganz viele Leute durch dein Buch ermutigt werden? Oder sagt er, ja, irgendwo muss das Wort Hiobs Botschaft ja herkommen? Nein, Gott gibt ihm weder andere Umstände, er sagt ihm auch nicht, hier, ich mache dich direkt wieder gesund und alles ist gut. Sondern Gott begegnet ihm einfach in seiner Größe und in seiner Allmacht und sagt, guck mal Hiob, du bist so klein, du checkst eigentlich gar nichts. Und ich bin so groß, ich habe alles in meiner Hand, ich regiere, ich habe regiert und ich werde regieren bis in alle Ewigkeit. Und bevor Gott irgendwas an den Umständen von Hiob ändert, tut Hiob Buße und betet Gott an. Er betet ihn an, für der er ist. Und so oft ist das so, dass Gott in seinem Wort Menschen begegnet und sie komplett verändert. Und er schenkt ihnen nicht zuerst veränderte Umstände, sondern er schenkt ihnen sich selbst. Er schenkt ihnen die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und die Begegnung mit deinem Vater, sie wird auch dich verändern. Sie wird auch dich verändern. Wir haben heute keinen physischen Tempel mehr. Gott redet auch nicht aus dem Sturm heraus, so hat er das bei Hiob gemacht, sondern wir können sogar in einem Biergarten Gottesdienst feiern. Wir müssen noch nicht mal in einem Gemeindehaus sein, um das zu tun. Wir dürfen hier dem lebendigen Gott begegnen. Und dadurch, dass wir alle Tempel des Heiligen Geistes sind, die wir an Jesus glauben, können wir, egal wo wir sind, zu jeder Zeit mit Gott reden. Was für ein Privileg, dass der lebendige Gott 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr seinen Thronsaal für seine Kinder offen hat. Das dürfen wir hier und heute tun. Diese Begegnung mit deinem lebendigen Vater wird dich verändern. Stellt euch einmal vor, ihr seid auf einem Schiff. Wer von euch war schon mal auf einem Schiff, wo man auch unter Deck gehen konnte in irgendwelche Kajüten oder so? Okay, das waren nicht so viele, wie ich gedacht habe, aber wahrscheinlich ist der Rest gerade noch irgendwo da. Stell dir vor, du bist auf einem Schiff unten in der Kajüte unter Deck und es gibt Wellengang. Und auf einmal merkst du, dein Magen fühlt sich irgendwie nicht mehr ganz so gut an, ist ein bisschen flau im Magen und dein Mittagessen könnte dir gleich wieder hochkommen oder vielleicht jetzt eher dein Frühstück. Was hilft dir in diesem Moment? Du musst nach oben gehen. Raus aufs Deck musst du gehen. Warum ist das so? Unten im Boot gibt dir dein Gleichgewichtssinn das Gefühl, irgendwie, es bewegt sich was, aber deine Augen geben dir eine andere Realität. Sie gaukeln dir vor, dass eigentlich alles feststeht. Ja? Das Bett bewegt sich nicht groß, die ganzen Möbel um dich herum bewegen sich nicht groß. Und diese Dissonanz, das, was nicht stimmt, zwischen dem, was du fühlst und dem, was du siehst, das bewirkt, dass dir übel wird und dass du ans Deck musst. Und erst wenn du hochkommst aufs Deck, siehst du in den Horizont, siehst, dass du dich bewegst und damit gibt dir dein Körper wieder, nimmt dir das Unwohlsein und gibt dir wieder das Gefühl, ja, es stimmt, mein Gleichgewichtssinn ist richtig, reagiert richtig. Ich glaube, im Gebet passiert genau das. Es gibt Umstände, die uns eine falsche Realität vortäuschen. Vielleicht geht es dir ein bisschen so wie Hiob. Vielleicht denkst du, dass gerade alles zerfällt, es keine Hoffnung gibt und es fühlt sich an, als würde alles den Bach runtergehen. Vielleicht wirst du auf deiner Arbeitsstelle oder in der Schule ausgelacht, weil du zu Jesus gehörst, so ein bisschen wie Asaf. Vielleicht fühlst du dich gerade generell einfach wertlos, ungesehen und ungeliebt. Oder vielleicht das Gegenteil, du fühlst dich gerade eher so unsterblich, weil die letzte Woche extrem gut gelaufen ist und du dein Leben komplett im Griff hast. An euch Schüler, es kann sein, dass ihr, wenn ihr dann wieder zur Schule gehen müsst, ab in ein paar Wochen, tut mir leid, dass ich euch daran erinnert habe, es kann sein, dass ihr vor Aufgaben steht, vielleicht eine Schulaufgabe, die vor euch steht und bei der ihr denkt, dass sie alles, was in der Zukunft liegt, bestimmen wird. Und es hat ein Riesengewicht und ihr habt Riesenangst vor so einer Schulaufgabe. Was brauchen wir in solchen Momenten, wo wir so ein bisschen irgendwie uns in eine Sache reinsteigern? Wir müssen mal wieder aufs Deck gehen. Wir müssen mal wieder aufs Deck gehen. Du musst mal wieder einen Realitätsabgleich mit Gott machen. Wie Asaf darfst du vor deinen Gott kommen und ihm alles bringen, was dich beschäftigt. Und dann wirst du merken, so wie ich das gedacht habe, stimmt das ja gar nicht. Es zerfällt ja gerade gar nicht alles, sondern mein Gott hat alles immer noch in seiner Hand. Ich bin ja gar nicht wertlos. Mein Vater hat mir unendlichen Wert zugeschrieben und versprochen. Oder ich bin ja gar nicht so ein toller Hecht, sondern alles, was ich habe, kommt von Gott und ich brauche nicht mehr stolz sein. Die Schulaufgabe ist ja gar nicht so entscheidend, weil Gott mein Leben in seiner Hand hält. Ich brauche gar keine Angst vor der Zukunft haben, weil der, der die Zukunft kennt, mein guter Vater ist. Die Begegnung mit deinem Vater kann dir einen Perspektivwechsel geben. Viele Sorgen, ich glaube, viele Ängste, viele Zweifel und Lasten, die wir mit uns rumschleppen, kommen aus einer fehlenden Begegnung mit dem allmächtigen und zugleich vollkommen guten Gott. Wir sind zu wenig auf dem Deck des Schiffes und zu viel unten in der Kajüte. Gott, er steht da mit offenen Armen und er lädt dich zur Begegnung mit ihm ein. Er sagt, bring mir doch deine Sorgen, bring mir doch deine Ängste. Ich kann ihnen begegnen, indem ich dir zeige, wie viel größer ich bin als das. In dieser Begegnung gibt dein Vater dir nicht zuerst andere Umstände. Das kann er auch tun. Und das macht er immer wieder richtig gern. Aber das Erste, was er dir gibt, ist, er gibt sich dir selbst. Er gibt dir sich selbst. So rum. Deswegen die Einladung für dich. Geh aufs Deck und lass dich mal wieder in den Arm nehmen. In den starken Armen deines Vaters merkst du immer mehr, dass er immer noch dein ganzes Leben lenkt und führt. Dass er regiert, nicht die bösen Menschen. In seiner Gegenwart erkennst du, dass er die Liebe ist, dass er dich liebt und dass die Ablehnung von anderen dich nicht definieren muss. Du erkennst seine Reinheit, du erkennst seine Heiligkeit, darin erkennst du auch deine Schuld und auch das ist etwas so Gutes. Du erlebst, dass er komplett gut ist und dass er Gutes tut und darin findest du Ruhe und Sicherheit. Diese Aufforderung finden wir auch in Philipper 4, Vers 6 bis 7. Die findet ihr auch auf euren Blättern. Dort heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Was sagt Paulus hier? Wir sollen uns nicht sorgen, sondern beten. Wir sollen beten, unsere Dinge in Gebet und Flehen vor Gott kund werden lassen. Was ist das Versprechen, dass sich alle Dinge schlagartig ändern? Nein, sondern hier steht es, der Friede Gottes, der unser komplettes Verstehen übersteigt, wird uns umgeben. Und wie viele von uns haben das schon erlebt? Ihr müsst euch jetzt nicht melden, aber ich weiß, dass viele das schon erlebt haben. Dass dieser Friede Gottes, der übernatürlich ist, auf einmal in unsere Herzen kommt. Das ist eine Sache, die macht man nicht vielleicht einmal im Jahr, sondern das ist eine tägliche Sache. Dass wenn die Sorgen kommen im Alltag, dass wir sagen dürfen, ich bringe sie sofort zu Gott und ich merke, in den starken Armen meines Vaters bin ich geborgen und diese Dinge sind auf einmal, sie sind noch da, aber sie sind nicht mehr so groß. Sie nehmen nicht mehr alles von unserem Denken und Fühlen ein. Sondern da kommt ein Friede rein in stressige Situationen. Da kommt ein Friede rein in Situationen, die wir nicht überblicken können, wo wir denken, alles geht bergab, der unsere Vernunft übersteigt, den wir nicht uns selber irgendwie erarbeiten, sondern den Gott uns einfach so schenkt. Und das ist ein Versprechen Gottes. Probier das aus, nimm Gott bei seinem Wort. Und wenn die nächsten tiefen, schwarzen Gedanken kommen, dann darf der nächste Gedanke sein, das teile ich jetzt sofort mit meinem Vater. Ich begegne ihm im Gebet und er wird mich verändern. Gebet ist kein Tauziehen mit einem knausrigen Onkel, sondern Gott gibt uns so gern. Und was er dir am liebsten gibt und am meisten gibt, sind nicht unbedingt direkt andere Umstände, sondern er gibt sich selbst. Er gibt sich selbst. Im Gebet darfst du deinem Vater begegnen und diese Begegnung darf einen Unterschied machen in deinem Leben. Er gibt dir Frieden im Sturm. Er gibt dir Hoffnung in Angst und Freude in Trauer. Deswegen die Ermutigung an uns alle, lasst uns beten. Es lohnt sich. Und ich möchte jetzt auch noch mit uns beten. Unser großer Vater, was für ein Riesenvorrecht, dass du uns eine Beziehung zu dir schenkst, dass du uns die Möglichkeit gibst, dass wir zu jeder Tages- und Nachtzeit mit dir reden können. Du, der allmächtige, reine, heilige, perfekte Gott, liebst es, wenn wir kleinsündigen Menschen zu dir kommen. Herr, bitte schenk mir das, dass ich das immer mehr wirklich auch erkennen darf und das nicht nur eine Floskel ist, die ich irgendwo weiß. Bitte schenk uns allen das, dass wir es mehr schätzen, mehr lieben und uns mehr darauf freuen, einfach mit dir im Gespräch zu sein, den ganzen Tag. Herr, wir brauchen dich dazu, weil wir so schnell wieder auf uns selbst und unsere Umstände schauen. Danke, dass du uns einlädst zu beten. Du bist so gut zu uns. Amen.